In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Jesus sagt das seinen Jüngern im Johannesevangelium nachzulesen. Johannesevangelium Kapitel 14, ich lese die Verse 1 bis 3. Ich lese sie nach der Elberfelder Übersetzung. Johannes 14, 1 bis 3. Jesus sagt da: Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Schau mal, ob ich es mit oder ohne Brille mache. Gehen wir doch innerlich zurück zu den letzten Stunden von Jesus. Bevor er sterben musste, wir sehen so einen Saal in der Altstadt von Jerusalem. Einen Saal im oberen Stock eines Hauses. Es ist Abend und in diesem oberen Saal sitzt Jesus mit seinen Jüngern zusammen und feiert mit ihnen sozusagen das letzte Abendmahl, das letzte Passamahl, das jüdische Fest. Äußerlich sieht vieles so aus, dass das Herz der Jünger erschüttern muss. Dunkle Ereignisse stehen ihnen bevor. Jesus hat es angedeutet. Er ist zwar so pompös eingezogen in Jerusalem, aber dann hat man auch Widerstand gespürt. Jesus hat auch mehrmals angedeutet, dass er getötet wird. Und Jesus selbst hat, das kann man im Johannes im Text vorher nachlesen, Jesus selber wurde sogar erschüttert im Geist. Und zwar, als er sagen musste, dass einer aus seiner Reihe ihn verraten würde. Also Jesus war selber erschüttert. Und er sagte sogar, dass ein Petrus ihn verleugnen würde. Also alles Dinge, das einem nicht so das Herz jubeln lässt, sondern eher erschüttern lässt. Und in diese Situation hinein sagt ihnen jetzt Jesus, euer Herz werde nicht erschüttert. Geht es uns nicht auch oft so? Wir erleben nicht nur Dinge, die uns freuen oder die einfach so praktisch gehen, sondern wir erleben Situationen, wo unser Herz erschüttert wird. Eine Krankheit, die einfach nicht bessert. Oder Spannungen in der Familie. Ein Todesfall in der Bekanntschaft. Das sind alles Dinge, die unser Herz nicht einfach ruhig sein lassen, sondern erschüttern. Und Jesus sagt auch dir in solch einer Lage, in dieser Lage, vielleicht fühlst du dich gerade so erschüttert. Und Jesus sagt gerade dir, dein Herz werde nicht erschüttert. Ja, wie können wir das tun? Oder was hilft dagegen, dass unser Herz nicht poppert oder erschüttert ist? Jesus sagt es weiter hier. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Man kann übersetzen, die Elberfelder übersetzen hier, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Man kann es auch so übersetzen, glaubt an Gott und glaubt an mich. Ja, der Glaube an Gott. Es ist so schnell gesagt, aber was bedeutet eigentlich der Glaube und Vertrauen in Gott? Es ist dasselbe Wort im Griechischen, Glauben und Vertrauen. Vertrauen in Gott heißt bildlich gesprochen, ich stütze mich ab auf Gott. Oder Vertrauen ist entweder, ich stütze mich ab, weil gerade Menschen, die nicht mehr so gut gehen können. Ich erlebe das bei meiner Mutter, die vertraut sich ihrem Rollator an. oder eine Stütze. Oder die Bergsteiger kennen das mit dem Seil, sich voll ins Seil des anderen hängen. Das ist Vertrauen. Und Vertrauen in Gott, eben dieses bildlich abstützen. Und es heißt aber dann übertragen, das heißt, ich habe die Überzeugung, dass Gott das einhält, was er zusagt. Vertrauen ist die Überzeugung, trotz äußerer Umstände, die anders aussehen, die Überzeugung zu haben, dass Gott zu seinem Wort steht und zu seinen Zusagen. Jesus nennt sich ja hier zusammen mit Gott, seinem Vater. Das war ja für die Jünger immer wieder so ein Suchen. Sie sahen ja, er ist nicht ein normaler Mensch und auch nicht ein besonderer Mensch. Und Petrus hat ja einmal zu Jesus gesagt, du bist der Sohn Gottes. Aber das war immer noch ein Ringen. Und jetzt auch hier sagt Jesus, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Also Jesus ist Gott. Und deshalb kannst du ihm voll vertrauen. Es ist dasselbe, dem Vater und Jesus zu vertrauen. Und es ist schon speziell. Das Vertrauen oder der Glaube kommt dann zum Tragen, wenn es eben äußerlich nicht so aussieht. Wenn wir eine Situation nicht in der Hand haben. Und häufig vertrauen wir, ohne dass wir es merken, wir sind es einfach gewohnt. Ich habe mir überlegt, als Lokführer, ich habe natürlich die Erfahrung gemacht, dass das Tunnel, das Gotthardtunnel, das geht einfach in den Berg rein. Wer sagt mir, dass es draußen im Tessin wieder rauskommt? Also ist natürlich klar, ich habe die Erfahrung gemacht, aber wer das erste Mal hineinfährt, da ist Vertrauen drin, dass es wieder rausgeht. Oder bei vielen anderen Dingen vertrauen wir, aber eben so das Vertrauen kommt ja dann zum Tragen, wenn wir merken, oh, jetzt sieht es äußerlich anders aus. Die Jünger, die zweifeln an Jesus. Und Jesus muss da wie nachdoppeln. Er sagt ihnen, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Und die Jünger zweifeln wahrscheinlich. Und Jesus sagt, wenn es nicht so wäre, hätte ich es dann euch gesagt, dass ich hingehe und euch Wohnungen bereite. Und in dieser Frage ist die Antwort schon impliziert. Nein, dann hätte ich ja gar nichts erwähnt. Aber ich habe es euch ja gesagt. Also Jesus hat schon früher davon gesprochen, dass er ihnen Wohnungen bereiten wird. Und darauf weist er jetzt zurück. Ich hätte es euch sonst ja nicht gesagt. Also da drin steckt auch so das Ringen von Jesus um das Vertrauen der Jünger. Vertraut mir doch, ich habe es euch doch gesagt. Ich finde das toll, dass Jesus das den Jüngern sagen muss. Denn uns oder auch mir muss er es immer wieder sagen. Vertrau doch. Das hast du doch erlebt. Oder jenes. Es lohnt sich auch jetzt, mir zu vertrauen. Das sagt doch uns Jesus. Und da hilft es, so, um Vertrauen fassen zu können, wieder, wenn wir uns erinnern, was Jesus schon getan hat in unserem Leben. Kleine und größere Situationen. Vielleicht wie wir zum Beispiel bei einem finanziellen Engpass gebetet haben um Hilfe und er dann gesorgt hat, dass wir durchkamen. Oder wie ich es mal erlebte, so kleine Situationen, man verliert etwas und ich habe mal auf einer Bergwanderung mit einem Kollegen meinen Schlüsselbund verloren. Ich habe das nicht gemerkt, dass wir gingen da einen Berg rauf, das war dann kein Weg, sondern er hatte verschiedenste Wege über Gröllhalden und so Bergwiesenhänge hinauf, da konnte jeder an einem anderen Ort durchgehen. Und wir gingen da rauf auf diesen Berg und dann kamen wir wieder runter und beim Abstieg merkte ich, oh, der ist durch das Loch in der Hosentasche gefallen und ich habe nicht aufgepasst, oh nein. Der kann irgendwo sein. Und es waren kaum Leute unterwegs. Wir waren etwa an diesem Tag 3 Personen begegnet. Ich habe das überlegt, kaum habe ich diesen Gedanken gemacht, oh nein. Und ich weiß nicht mehr, ich habe vielleicht gesagt, oh Jesus, also gar noch nicht so bewusst gebetet. Da kam ein Wanderer hinauf und rief schon von Weitem, ob wir einen Schlüsselbund verloren hätten. Der war genau zufälligerweise an dieser Stelle, eben nicht zufälligerweise, sondern Gott hat ihn geführt, an dieser Stelle vorbeigegangen und hat mir diesen Schlüssel übergeben können. Also diesen Schlüsselbund mit Autoschlüssel und Wohnung, alles dran. In solchen Situationen, das Erlebten, leben wir doch immer wieder. Kleine Dinge, größere Dinge. Und das will uns Mut machen oder soll uns Mut machen, auch wieder jetzt neu Jesus zu vertrauen. Und doch haben wir es nicht in der Tasche. Ja, dann habe ich vertraut, jetzt geht's auch. Sondern wir müssen uns immer wieder neu an Jesus wenden. Oder auch sogar sagen, wie der eine Mann, der Jesus begegnete, und Jesus fragt ihn, hast du Glauben? Und Jesus sagt, ja, dieser Mann sagte dann, ja, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Also das soll mir auch Jesus ehrlich sagen und dann sagen, ich bin mit offenen Händen da, hilf mir dir zu vertrauen und ich will dir vertrauen. Es ist eine Entscheidung, wie ich auch entscheide, in das Tunnel zu fahren. Also indem, dass ich einfach nicht abbremse und sage, mal, das kommt gut heraus. Noch viel mehr können wir Jesus vertrauen. Und diese Erlebnisse helfen doch, das Vertrauen zu fassen, dass eben Gott meine Gegenwart, aber auch deine Zukunft in den Händen hält und sie lenkt. Und von dieser Zukunft redet nun Jesus, und zwar nicht einfach von den nächsten paar Jahren, die sind ja auch wichtig für uns, aber Jesus redet hier von dem größten kommenden Ereignis, vom letzten Ereignis, vom großen Finale, von der letzten Zukunft, die in die Ewigkeit hineinmündet, von seinem Wiederkommen und von den ewigen Wohnungen. Denn Jesus hat eine großartige Zukunft für uns bereit. Jesus sagt hier im Vers 2, ich habe immer das Gefühl, ich hätte die Brille schon an, da ist ja das Mikrofon. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Ja, schön, könnte man sagen. Ja, so ein großer Block, wo da viele Wohnungen sind. Nein, es ist viel mehr. Während der 3 Jahre, wir müssen uns das vorstellen, während der 3 Jahre, mit denen Jesus mit den Jüngern unterwegs war, hatten sie keine bleibende Wohnstätte. Die waren immer unterwegs, übernachteten draußen oder mal waren bei jemandem zu Gast. Oder dann waren sie eben mal nicht eingeladen bei den Samaritern. Und die einen Jünger wurden dann wütend. Und Jesus sagte, nein, wir sind nicht da zum Verurteilen. Also sie waren immer unterwegs. Und Jesus sagte das sogar einem Mann, der ihm nachfolgen wollte. Und da sagte ihm Jesus, ja, denk dran. Die Vögel haben Nester und die Füchse haben Höhlen, so Bauten, wo sie sich verstecken können. Aber der Menschensohn, da meinte Jesus sich selber, hat nichts, wo er einfach sein Haupt hinlegen kann und sich ausruhen kann. Also sie waren eigentlich heimatlos, nicht innerlich, aber so äußerlich unterwegs. Das war nicht immer einfach. Sie hatten kein richtiges Zuhause. Im Hier und Jetzt bot Jesus den Jüngern keine Wohnung an. Und das hat noch ein ganz anderes Gewicht, diese Aussage mit diesem Hintergrund. In der neuen, kommenden Welt Gottes sieht es ganz anders aus. Da wird es viele Wohnungen geben. Und wir kennen ja auch heute das Problem Wohnungsnot. Das wird es dann nicht mehr geben. Da hat es mehr als genug Platz für jeden Einzelnen von uns, wenn wir an Jesus glauben. Ja, was meint jetzt Jesus mit Wohnungen? Die Wohnung ist ein Ort, wo du zu Hause bist. Wo du sicher bist. In deiner Wohnung stellst du die Möbel auf, nicht der Nachbar. Du stellst die Möbel auf, die dir gefallen. Du wählst aus, welche Bilder hängen sollen oder nicht. Im Kühlschrank ist das Essen, das dir gefällt und nicht das, was dem Nachbar gefällt oder irgendjemand anderem. Vielleicht sagst du jetzt, also Andi, willst du etwa diese Stelle, wo Jesus sagt, ihr habt viele Wohnungen, dazu benutzen, dass man das Ego so pflegen kann? Darum geht es nicht. Die Wohnung im Haus des Vaters bedeutet für dich, dass Jesus deine Einzigartigkeit zum Zuge kommen lassen will. Und zwar ganz. Deine Einzigartigkeit und deine einzigartige Beziehung zu Jesus soll zum Zuge kommen. Das meint Jesus mit deiner Wohnung, den vielen Wohnungen. Die Wohnung im Haus des Vaters für dich bedeutet, dass Jesus einen speziellen Platz für dich im Himmel hat. Ich spreche manchmal dann vom Himmel oder von der neuen Erde, von der neuen Welt, aber ich meine dasselbe, eben die neue Welt Gottes. Da hat Jesus seinen bestimmten speziellen Platz für dich. Und die Wohnung bedeutet schließlich auch ein Ort für deine einzigartige Beziehung mit Jesus. Darauf gehe ich etwas noch im dritten Gedanken ein. Und das hat aber auch schon einen Einfluss auf jetzt. Das ist eine großartige Zukunft, die uns jetzt heute beeinflusst. Es bedeutet nämlich, dass Jesus schon jetzt einen Weg mit dir geht, der speziell auf dich zugeschnitten ist. Wenn du jetzt Jesus nachfolgst, wirst du nicht so gleichförmig wie alle anderen Christen, die ja übrigens auch nicht gleich sind. Also wenn wir Jesus nachfolgen, werden wir nicht so 0815 Christen. Oder wenn das so ist, dann stimmt etwas nicht. Wenn Jesus uns verändert, werden wir alle wie Christus. Aber wir werden ein Antichristus oder ein Susan Christus, eine Ursula Christus. Jesus verändert uns in sein Ebenbild. Aber jedes von uns ist ja nur ein Teil. Wir alle zusammen machen erst die Fülle Gottes aus, als Ebenbild Gottes für die Gemeinschaft. Deine Persönlichkeit, so wie sie Gott will, wie sie Jesus will, kommt durch erst zum Zuge oder zur Entfaltung, wenn Jesus Gestalt in uns annimmt, wenn er uns verändert. Und das meint Jesus mit Wohnung. Das heißt auch, du musst nicht andere Christen kopieren. Manchmal haben wir also unsere Ideale und das ist gut. Wir sollen von anderen lernen. Jawohl. Auch andere Christen als Vorbild haben. Das ist wichtig. Aber kopiere nicht andere Christen oder irgendeinen anderen bestimmten Christen. Du musst auch nicht denken, oh, wenn ich diese Gabe hätte wie die, dann könnte ich richtig Jesus nachfolgen. Oder erst dann könnte Jesus in meinem Leben zum Zug kommen. Es ist anders. Jesus will, so wie du bist und wie er dich geschaffen hat und wie er dich formt und führt, so will Jesus in deinem Leben zum Zuge kommen und dich verändern. Du folgst Jesus nach als die Person, die du bist und nicht als eine andere Person. Und du folgst Jesus so nach, wie der Heilige Geist dich persönlich umgestaltet. Kommen wir nochmals zu den Wohnungen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus wirkliche Wohnungen vorbereitet. Der neue Himmel und die neue Erde bestehen ja auch aus Materie. Der Auferstehungsleib von Jesus, als er auferstanden war und noch bei den Jüngern war, er hatte auch eine bestimmte Materie. Er konnte zwar durch Wände gehen, also da war doch etwas anders. Das müssten wir mal versuchen, oder? Ich käme nicht weit, oder? Jesus konnte das, aber er konnte gleichzeitig auch einen Fisch essen und er verschwand. Und man konnte ihn anfassen und man erkannte ihn wieder. Also wir sind da dann nicht einfach so komische Geister, die herumschweben, sondern als Materie. Und so macht Gott auch die neue Schöpfung. Und die Beschreibung des neuen Jerusalem in der Offenbarung ist zwar voller Symbolik, so die verschiedenen Edelsteine, Gold, aber ich bin überzeugt, ich glaube auch, dass das nicht nur einfach sinnbildlich zu verstehen ist. Auch wenn wir nicht genau wissen, wie es dann sein wird. Aber ich finde, man darf auch ruhig mal ein bisschen spekulieren. Nur nicht dann sagen, so ist es unbedingt. Aber so ein bisschen sich auch freuen drauf. Sonst denken wir so, ja, der Himmel. Ne? Ist doch schöner hier auf der Erde. Wenn wir uns gar nicht so Gedanken machen und die Offenbarung ist ja viel mit gewaltigen Bildern voll. Eben gerade vom neuen Jerusalem, da diese verschiedenen Edelsteine, die glänzen, das Wasser, das strömt und Früchte des Lebens, also Bäume, die da wachsen. Mir hilft der Gedanke eben, diese verschiedenen Wohnungen, die wir gesehen haben. Da gibt es ja noch ganz viele andere Arten. Wenn es uns schon in unserer Schöpfung solche Vielfalt gibt, in solch genialen Wohnung, die ja wir erschaffen haben als Ebenbild Gottes, sollte Jesus dann nicht kreativer sein als wir und noch viel Genialeres schaffen. Da warten riesige Überraschungen auf uns. Und darauf dürfen wir und sollen wir uns auch freuen. Natürlich, das Größte ist, dass wir Jesus sehen. Er beinhaltet alles. Aber auch das andere ist nicht einfach zu verachten. Es gehört zur Fülle von Jesus. Es gehört zu seiner Fülle, dass er Materie schafft. Ich habe kürzlich ein Buch gelesen, ich bin nicht mehr sicher, ob es von C.S. Lewis ist, im Büchlein Pardon, ich bin Christ. Oder an einer anderen Stelle, ob ich das gelesen habe, Gott liebt Materie. Und dazu dürfen wir stehen und das wartet auch Riesiges auf uns. Wichtig ist eben nochmals das, im Haus des Vaters oder im Himmel oder auf der neuen Erde, da ist Platz für verschiedenste Menschen. Das kommt ja durch bei den vielen Wohnungen, weil ich allein brauchte ja nur eine oder vielleicht so eine Sommerresidenz und Winter, aber nicht gerade viele Wohnungen. Aber da hat es Wohnungen für viele verschiedenste Menschen in ihrer Einzigartigkeit und auch so in ihrer speziellen Art. Diese Verschiedenheit, zum Beispiel eben, dass der Andi anders ist als der Peter, also ich nehme jetzt meinen Nachnamen, oder der anders als die, das führt ja auch zu Spannungen und Schwierigkeiten und Herausforderungen. Wir erleben das ja auch in der Gemeinde. Aber gleichzeitig ist es eine immense Bereicherung, dass wir verschieden sind. Und da kommen auch Menschen dazu aus verschiedenen Völkern und Stämmen, das wird auch in der Offenbarung geschildert. Und es lohnt sich, dass wir diese Verschiedenheit lernen, damit umzugehen und sie auch zu schätzen. Denn dann ergänzen wir einander und unterstützen wir einander. Im Himmel wird es dann vollkommen sein. Dann werden wir uns nicht mehr aneinander reiben, was ja auch vorkommt. Und wir dürfen uns darauf freuen. Und das hilft dann uns auch miteinander, sei es in der Familie oder in einer Nachbarschaft mit anderen Menschen, aber auch in der Gemeinde. Es hilft, miteinander umzugehen, zu lernen. Es ist die einzigartige Beziehung, die Jesus dann ganz mit uns pflegt, mit jedem von uns. Wir sehen ja beides im Himmel, die riesige Gemeinschaft, die Gott lobt, dass wir sind auch dann zusammen. Und doch kommt jedes Einzelne von uns ganz persönlich zum Zuge mit Jesus. Und das ist so der letzte Gedanke, Jesus will dich ganz neu bei sich haben. Im Vers 3, da sagt Jesus, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Ich werde wiederkommen. Das ist ja das nächste große Ereignis in der Heilsgeschichte. Wenn Jesus wiederkommt, dann richtet er sein Reich auf. Und Petrus spricht zum Beispiel in seinem Brief davon, wir warten auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Also das ist eine ganz andere Qualität dabei. Jesus gibt jetzt uns nicht irgendeine Anleitung und sagt, ja, wenn ihr es dann mal irgendwie schafft und mir richtig nachfolgt, dann schicke ich euch einen Plan und dann müsst ihr schauen, dass ihr da irgendwie hinkommt. Jesus geht ganz anders vor. Er sagt, ich komme. Jesus sehnt sich so nach uns und nach dir, dass er sagt, ich komme wieder. Und so stellt sich Jesus auch in der Offenbarung vor. Kapitel 1, 8. Ich bin das A und das Omega, das heißt, ich bin der Anfang und das Ende, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war. Und jetzt kommt eben nicht und der da sein wird, sondern und der da kommt. Das ist das große Ereignis, das bald kommt. Jesus kommt. Und das ganze Neue Testament ist voll davon, Jesus kommt bald. Jetzt ist es zwar schon etwa 2000 Jahre später und das ist ja manchmal auch eine Herausforderung. Ja, kommt jetzt Jesus wirklich bald? Ja, er kommt immer bälder. Ich muss mir das manchmal auch sagen. Ja, also ich weiß, meine Eltern, die sind aufgewachsen mit der Überzeugung, dass sie den Tod nicht erleben, sondern dass Jesus vorher wiederkommt. Und Jesus sagt dann, dass er dann diejenigen, die leben werden, werden direkt entrückt. Und diejenigen, welche schon tot sind, die werden auferstehen. Und sie leben noch, meine Eltern, aber ich überlege mir jetzt auch schon, ja, ich muss jetzt auch damit rechnen, dass ich vielleicht halt doch sterbe. Aber diese Erwartung hat doch etwas in sich. Jesus kommt bald wieder. Oder wie es in einem Beispiel einmal ein Prediger, also ich habe das auch in einem so Predigtenbuch, wie er da erzählt hat, er war so ein Beispiel, die Erwartung zu haben. Dieser Prediger war im Urlaub, war unterwegs am Comersee und da hatte es so viele schöne Villen mit Gärten und er ging in so einen Garten, der auch irgendwie öffentlich war und er kam dort mit dem Gärtner ins Gespräch und er erzählte ihm, ein Italiener, ja, wie da die Herrin, die kommt jetzt so einmal im Jahr auf Besuch. Und der Pastor, der sagte dann diesem Gärtner, ja, das sieht ja wunderbar aus, das sieht ja so aus, als könnte die Herrin morgen schon kommen. Und dann sagte dieser Italiener, nicht morgen, oggi, heute. Also das ist die Erwartung. Erwarten wir doch, dass Jesus heute kommt. Und dann sind wir auch offen für Gottes Wirken heute, wenn er jetzt auch noch nicht ganz kommt. Aber diese Erwartung, ich kann das selber nicht produzieren, aber wenn du mit Jesus lebst, unterwegs bist, und auch die Beziehung pflegst, und das ist ja auch ein Teil dieses Gedankens, dass wir schon jetzt in diesem Leben die Nähe von Jesus suchen. Dann wächst auch die Liebe zu Jesus, wenn du mit ihm sprichst. Dein Gebet nicht als Pflichtübung, oh, jetzt sollte ich meine Liesen noch runterbeten. Das ist natürlich gut, wenn man Liesen hat. Ich habe momentan keine. Aber Gisela ist da ein bisschen treuer. Also einfach so im Gebet, nicht wegen der Liste, ich glaube, das ist auch kein. Aber einfach so, wenn man Liesen hat oder Hilfen, was auch immer. Ich bete jetzt eher spontan. Also mir hilft zum Beispiel auch, wenn ich unterwegs bin mit der Eisenbahn, da bin ich an einem Ort im Kanton Bern durchgefahren, da wusste ich, da kennen wir jemanden, die haben vor einem Monat ihren Sohn verloren. Bete dich für diese Person. Und da gibt es für dich Möglichkeiten oder da findest du Wege, wie du die Beziehung mit Gott pflegen kannst. Jesus will dich ganz bei sich haben. Und dazu braucht es einfach Zeit. Und Jesus lädt dich ein dazu. Es ist interessant, er hat am Anfang des Johannesevangeliums das so geschrieben, also die zwei Jünger, das heißt, da begegneten zwei Jünger, die hörten Johannes den Täufer von Jesus reden und sie folgten dann Jesus nach. Und Johannes schreibt das in seinem Evangelium und er meinte mit sich und seinen, also er meinte sich selber und seinen Bruder Jakobus. Und dann kamen sie zu Jesus und sagten ihm, ja, oder Jesus fragte sie, ja, was wollt ihr? Also warum lauft ihr da hinter mir her? Und sie sagten dann, ja, wir wollen sehen, wo du wohnst, eben die Wohnung. Und dann sagte ihnen Jesus, kommt und seht. Und Johannes schreibt dann, so im ersten Kapitel ist das, 1,37, und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Eben und im Vers 39, er sprach zu ihnen, kommt und seht. Und dann, sie kamen und sahen es und blieben diesen Tag bei ihm. Das war so der Anfang der Nachfolge. Und jetzt die Vollendung, wo Jesus sagt, kommt und seht die neuen Wohnungen. In der Ewigkeit. Aber die ich jetzt schon am Vorbereiten bin. Jesus ist jetzt dran, diese Wohnungen vorzubereiten, bis er wiederkommt. Und er freut sich schon jetzt drauf, dich einmal ganz zu sehen, uns ganz, ganz nahe bei uns zu sein und seine Beziehung zu seinem Vater mit uns zu teilen. Und wir können es schon jetzt üben oder diese Zeit nutzen. Die Ewigkeit schon in den Alltag hineinholen oder die Hände öffnen und uns überraschen lassen, wie Gott uns im Alltag begegnet. Im 2. Petrus 1,4, der Hoffnung für alle, da steht, Durch seine Kraft hat er uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Er hat euch zugesagt, dass ihr an seinem ewigen Wesen und Leben Anteil habt. Das ist es. Jesus will uns an seinem Leben Anteil haben. Dass wir dann, jetzt schon, aber dann in der Ewigkeit ganz werden wie er. Verwandelt werden. Dabei ist immer die Erinnerung dran, und das steht auch in dieser Stelle, denn ihr seid dem Verderben entronnen, das durch die menschlichen Leidenschaften und Begierden in die Welt gekommen ist. Also ihr seid dem Verderben entronnen. Einfach, das ist noch so eine Erinnerung daran, nicht du selber machst es, sondern du konntest dem Verderben entrinnen durch die Güte und Gnade Gottes, weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Nur das ist es. Und das ist auch das, was uns in der Nachfolge trägt. Und das ist auch das Großartige, wenn wir dann zu Jesus kommen. Er freut sich auf uns und wir werden ihn dann ganz sehen, ganz nahe von ihm und vom Vater und mit dem Heiligen Geist sein. Es ist eine großartige und kaum vorstellbare Gemeinschaft, welche die Zeit dann durchbricht und ewig dauert. Eben darum, nimm dir doch Zeit im Alltag mit Jesus. Da, wo du gerade bist, beim Arbeiten, gibt sicher einen Moment, kurz an Jesus zu denken und mit ihm zu reden, unterwegs. Mit ihm zu reden, kann auch eine App runterladen mit Bibelversen, dann spricht er zu einem oder einfach sonst lesen, Gedanken machen. Da gibt es viele Möglichkeiten, die ewige Dimension in deinen Alltag zu bringen. Im Hause meines Vaters hat es viele Wohnungen, sagt Jesus. Und er sagt auch, ich komme wieder, euch zu holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin.